Ihr Lieben, Last-Minute-Reisen sind in diesem Sommer nur schwer zu bekommen. Unheimlich viele Leute wollen nach dem verregneten Frühjahr in den Urlaub fahren. Bei eBay in letzter Sekunde noch ein Schnäppchen zu ergattern, geht das schon etwas leichter. Und ich kenne Leute, die lieben ja diesen Nervenkitzel, wenn sie in letzter Sekunde etwas bieten können. Last-Minute kann aber auch noch etwas anderes bedeuten. Mancher kennt das vom Flughafen, von den Ausrufen da, letzter Aufruf für Flug 479 nach London. Damit wird den zögerlichen Passagieren etwas Beine gemacht, doch noch wirklich dann auch den Flug zu nehmen. Last Minute heißt also an dieser Stelle, verlier keine Zeit mehr, sonst verpasst du deinen Flug, sonst musst du hierbleiben und kommst nicht am Ziel an. Das letzte der 7-Cent-Schreiben, das wir gerade gehört haben, das ist auch so ein Last-Minute-Angebot. Jesus sagt, greif zu, nutz doch deine Chance, bevor es zu spät ist, denn ich stehe schon vor der Tür und klopfe an. Allerdings geht es bei Jesus nicht um irgendein billiges Schnäppchen, dafür redet Jesus hier ja viel zu ernst. Dazu bist du ihm viel zu wichtig, denn schließlich geht es um dein Leben, um nichts weniger. Ich finde, das ist ein durch und durch erstaunlicher Brief, den Jesus hier seiner Gemeinde in Laodicea schreibt. Der steckt so voller Liebe, aber auch voller Härte. Denn wann hat dir schon mal jemand gesagt, dass ihm schlecht wird, wenn er dich sieht? So schlimm findet Jesus, wie sich einige in Laodicea verhalten. Gleichzeitig ist aber auch zu spüren, wie Jesus um jeden in seiner Gemeinde ringt. Er streckt allen liebend seine Hände entgegen und ganz behutsam sagt er wie ein Arzt, ich rate dir. Mitten in diesem Brief nennt Jesus sein Motiv, was ihn antreibt, so zu reden. Er sagt, alle, die ich liebe, erziehe ich mit Strenge. Darum erstens, lass dich doch in dieser Liebe zurechtweisen. Die Weltenuhr tickt unaufhörlich. Der Vater im Himmel hat ein Datum festgesetzt, an dem es plötzlich und überraschend heißen wird, Schluss, Time out für diese Welt. Und Jesus ist unruhig vor Sorge, denn die, die sich haben retten lassen, könnten am Ende vielleicht doch nicht dabei sein. Daher lockt Jesus dich heute zurück in seine Nähe, wenn du ihn vielleicht aus den Augen verloren hast. Und wenn du auf falsche Wege geraten bist, dann lässt dich Jesus nicht im Stich, sondern er zieht dich mit allen Mitteln zurück an sein Herz. Jesus hat nämlich zu viel in dich investiert, als dass er dich einfach gehen lassen würde. Er hat am Kreuz so viel für dich bezahlt, als dass du ihm irgendwann egal sein würdest. Er will den Himmel nicht ohne dich verbringen. Deswegen wählt Jesus diese harten Worte hier. Nur Liebe treibt ihn an, nur Sehnsucht und Sorge um dich. Was meinst du dazu? Hast du Jesus Anlass zu dieser Sorge gegeben? Immerhin sitzt du ja heute hier im Gottesdienst. Aber bist du bereit, Jesus heute Nacht gegenüberzustehen, wenn er kommt? Wie würdest du deine Beziehung zu Jesus aktuell beschreiben? Bist du noch Feuer und Flamme für ihn oder hat sich das bei euch inzwischen ein bisschen abgekühlt? Bist du lauwarm oder kalt geworden? Es ist ja völlig normal, dass die Temperatur in Beziehungen manchmal schwankt. Niemand von uns schafft es, ständig für einen anderen zu brennen. Die Frage ist aber, ob wir Jesus wenigstens noch von Herzen lieben wollen. Bei den Christen in Laodicea war davon nichts mehr zu spüren. Sie sagten, wir sind reich, wir haben genug, wir sind gut versorgt, uns fehlt nichts. Jesus, wir brauchen dich nicht. Laodicea wurde im 3. Jahrhundert vor Christus von Antiochos II. Von Syrien gegründet und nach seiner Gemahlin Laodike benannt. Die Stadt lag knapp 70 Kilometer von Philadelphia und etwa 160 Kilometer von Ephesus entfernt. Sie gehörte zu einer Gruppe von drei Städten im Tal des Flusses Lykos, die in Sichtweite zueinander lagen. Die beiden Nachbarstädte waren Hierapolis und Kolossä. Der Kolosserbrief aus der Bibel war auch an die Gemeinde in Laodicea gerichtet. Denn Paulus schreibt, Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann schickt ihn doch nach Laodicea, damit er auch dort verlesen wird. Und lest auch den Brief, den ich an Laodicea geschrieben habe. Dieser Brief ist uns leider verloren gegangen. Laodicea war eine sehr reiche Stadt. Sie lag am Schnittpunkt mehrerer antiker Handelsstraßen. Und ich denke, es passt, wenn wir sagen, Laodicea war das Klein-Frankfurt, ein gern aufgesuchtes Bankenzentrum. Außerdem beherbergte sie eine anerkannte ärztliche Akademie. In dieser Stadt galt man etwas, wenn man Geld hatte oder zumindest so tat. Und wenn man immer so auf dem neuesten Stand der Wissenschaft war oder sich dafür hielt, dann war man angesehen. Interessant, dass das die gleichen Dinge sind, die bis heute Menschen in ihren Bann ziehen. Reichtum und Weisheit. Der Mensch hat sich an dieser Stelle nicht verändert. Beides zeigen auch wir gerne heute noch vor. Durch beides meinen wir glänzen zu können. Beides wird in der Öffentlichkeit bewundert. Im Jahr 60 nach Christus wurde Laodicea zum zweiten Mal durch ein Erdbeben schwer verwüstet. Doch man hatte genug Reserven, um die Stadt innerhalb kurzer Zeit wieder aus eigener Kraft zur Blüte zu führen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet, Laodicea entstand aus eigener Kraft und ohne unsere Hilfe neu aus den Ruinen. Der Herzschlag dieser Stadt hat offensichtlich auf die Gemeinde abgefärbt. Durch Epaphras, einen Mitarbeiter des Paulus, waren in Laodicea einmal Menschen zum Glauben gekommen. Aber sie lebten inzwischen auch nach dem Motto, ein bisschen reich sein, ein bisschen schlauer sein als andere und ein bisschen Christ sein, dann ist alles genug, alles gut. Diesem Lebensmotto stellt sich Jesus hier entgegen, indem er zu seinem Jünger Johannes sagt, schreibe an den Botschafter der Gemeinde in Laodicea. Diese Botschaft kommt von dem, der Amen heißt. Er ist der wahrhaftige und treue Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Jesus stellt sich seiner Gemeinde also als das Amen vor. Das klingt in unserer Sprache etwas merkwürdig. Damit ist nicht gemeint, dass Jesus immer das letzte Wort haben muss. Es geht ihm darum, dass er das wahre Wort spricht. Denn Amen bedeutet, so ist es wahrhaftig. In den Evangelien beendet Jesus seine Predigten daher auch nicht nur mit einem Amen, er eröffnet sie auch damit. Er sagt, Amen, ich versichere euch. Wahrlich, ich sage euch. Jesus tritt also als Wahrheit in Person vor seine scheinheilige und selbstgerechte Gemeinde in Laodicea und er will, dass sie endlich der Wahrheit ins Auge schauen. Er bietet ihnen dazu als Schöpfergott jede Hilfe an, die sie brauchen. Denn als er zum ersten Mal Amen sagte, da schuf er die Welt aus dem Nichts. Und nun sagt Jesus, ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm, darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Bei den anderen 6 Gemeinden der Sendschreiben hat Jesus immer etwas zum Loben gefunden und fängt damit auch in der Regel an. Hier bei der letzten Gemeinde gibt es nichts zu loben. In Laodicea gibt es noch nicht mal mehr einen heiligen Rest wie in Sardes, der noch etwas herausreißen könnte. Die Gemeinde erfährt daher die härteste Kritik von allen. Jesus findet diese Gemeinde buchstäblich zum Kotzen. Denn ein laues Christentum in einer reichen Stadt, angepasst, abgeschlafft, unattraktiv und leblos, das kann er nicht ertragen. Er sagt, er wird sie aus seinem Mund ausspucken, wenn sie sich nicht ändern. Laodicea ist die Gemeinde des goldenen Mittelweges. Wohltemperiert, ohne Extreme. Es gibt keine Auseinandersetzungen, weder mit dem Staat noch in den eigenen Reihen. Es gibt weder Fanatiker noch Klickenwirtschaft. Es geht alles wohlgeordnet und gesittet zu. Keiner steht beim Singen auf, keiner hebt beim Beten die Hände, keiner traut sich etwas zu sagen, keiner diskutiert mehr über die Bibel. Doch die Ruhe in der Gemeinde ist für Jesus eine Grabesstille. Und nicht nur Jesus, auch der Satan weiß um den geistlichen Tiefstand der Gemeinde, darum lässt er sie vollständig in Ruhe. Wir lesen hier nichts, wie in den anderen Sendschreiben, von Verführung oder Verfolgung. Stattdessen ruft Jesus, oh, dass du doch entweder heiß oder kalt wärst, aber bitte nicht lauwarm. Mit lauwarmem Wasser kannten sich die Leute in Laodicea gut aus. Das Wasser der Stadt stammte aus den heißen Quellen in Hierapolis. Dort war das Wasser sogar heilsam. Es floss dann über Felsenterrassen hinab nach Laodicea. Pamukkale heißt dieser Ort heute auf Türkisch. Und 14 Kilometer später dann in Laodicea, da kam dieses Wasser dann ziemlich fade und abgestanden an. Ich habe selbst schon in diesen heißen Quellen gebadet, es war herrlich. Aber lauwarmes Wasser zu trinken, das mag ich bis heute überhaupt nicht. Und Jesus scheint es ganz ähnlich zu gehen. Und wenn er unsere geistliche Temperatur heute misst, dann schmeckt es ihm auch nicht, wenn wir lau und träge geworden sind. Deshalb schreibt Paulus, löscht das Feuer des Geistes bei euch nicht aus. Oder in Römer 12, Vers 11 heißt es, seid brennend im Geist und stets bereit im Dienst für den Herrn. Wenn wir das ernst nehmen, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, als Christ zu leben, nämlich ganz und gar. Feuer und Flamme für Jesus, voller Hingabe und Begeisterung. Nun vermute ich, dass das keine neue Botschaft für dich ist. Es gab sicherlich eine Zeit in deinem Leben, wo du auch total gebrannt hast für Jesus. Du warst total begeistert von ihm und seinen Wundern. Doch dann hat sich das irgendwann bei dir abgekühlt. Du musstest vielleicht viel arbeiten, dich um deine Familie kümmern. Es kam dies und das dazu und du dachtest, dass man ja sowieso nicht immer am Siedepunkt leben kann und dass ein bisschen weniger Christsein auch genügt. So lief das in Laodicea auch. Aber deswegen muss das nicht richtig sein. Jesus erinnert hier an die Wunder, die der Heilige Geist damals und heute tut. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da lesen wir sehr viel davon. Auch was in anderen Gemeinden geschehen ist. Und wir bewundern uns gar nicht, dass davon bei uns kaum etwas zu spüren ist. Schade. Was ist da geschehen, dass wir so abgestumpft werden konnten, dass wir uns gar nicht mehr danach sehnen, dass so etwas heute wieder passiert, was wir in der Bibel lesen, dass wir sogar Angst davor haben, etwas Übernatürliches zu erleben? Natürlich scheint das Gemeindeleben auch ohne solche Kraftwirkung des Heiligen Geistes zu laufen. Es wird gesungen, es wird gebetet, es wird gepredigt. Aber es gibt nicht wenige unter uns, die leiden unter dieser Diskrepanz zwischen dem, was sie in der Bibel über das Wirken des Heiligen Geistes lesen und dem, wie er sich bei uns zeigt. Sie wünschen sich, dass wir von einer neuen Sehnsucht gepackt werden, dass wir dem Heiligen Geist mehr Raum in uns und bei uns geben und dass wir durch seine Kraft wieder einen Unterschied in dieser Welt machen. Denn die Welt wird nicht allein durch gute Taten oder durch Liebe verändert. Aber wenn die Gläubigen in der Kraft des Heiligen Geistes leben, dann wird das ihre Umwelt bewegen. Wenn die Gemeinde wieder anfängt, durch die Kraft des Heiligen Geistes anders zu sein, dann wird die Welt nicht anders können, als zu erkennen, dass Gott bei uns lebendig ist. Wenn wir wieder wirklich brennend im Geist sind, Feuer und Flamme für Jesus, dann wird das unsere Umwelt verändern. Darum rüttelt Jesus die eingeschlafenen Christen in Laodicea wach. Und er will auch uns mit seinem Brief auf unserer Selbstgenügsamkeit herausholen. Denn wie oft behaupten wir genauso wie die Menschen in Laodicea, wir sind reich und gut versorgt, uns fehlt nichts. Die meisten Menschen wollen so im tiefsten Innern auf nichts und niemanden angewiesen sein, auch nicht auf Gott. Sie wollen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich damit versichern, dass sie etwas wert sind. Das Lieblingswort aller dreijährigen Kinder ist alleine. Ab dem 5. Schuljahr ist es peinlich, wenn einem die Eltern bei den Hausaufgaben helfen. Und die größte Sorge älterer Menschen ist, sich irgendwann selbst nicht mehr anziehen zu können. Mir fehlt nichts, ich brauche keine Hilfe. Leider gibt es diese Haltung auch in Bezug auf Gott. Wir sind zu stolz, uns ihm in die Arme zu werfen. Wir reden unsere Glaubensarmut schön, wir geben uns mit Traditionen zufrieden. Nicht umsonst beginnt Jesus seine Bergpredigt mit den Worten, glückselig sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott dastehen und dass sie seine Hilfe brauchen. Und hier sagt er, ihr wisst gar nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid arm, nackt und blind in meinen Augen. Ja, die Christen in Laodicea waren davon überzeugt, gute Christen zu sein und alles zu haben. Es reichte so, wie es war. Sie waren sich selbst genug. Sie hatten keine Fragen mehr und sie stellten sich auch selbst nicht mehr in Frage. Sie erlagen ihrer eigenen Selbsttäuschung und merkten nicht einmal, dass Jesus inzwischen nicht mehr in ihrer Mitte lebte. Den weiteren Versen dieses Sendschreibens ist ja zu entnehmen, dass Jesus inzwischen draußen vor der Tür der Gemeinde steht. Darum möchte ich dich im Namen von Jesus fragen, wo hast du den heißen Glauben an Jesus mit dem kalten Lebensstil unserer Wohlstandsgesellschaft gemischt? Aus welchen Lebensbereichen hast du Jesus inzwischen ausgesperrt? Früher haben wir gesungen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Genau darum geht's. Hör auf, wie die Christen in Laodicea mit dem Strom der Trends und Meinungen ihrer Stadt dem Tod entgegenzuschwimmen. Sei wieder ein lebendiger Fisch für Jesus. Eins sei aber noch gesagt. Auch wenn Laodicea bei diesem Check-up völlig durchfällt, dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus als Arzt immer noch zur Verfügung steht. Er will seine Gemeinde und uns heilen. Darum rät er uns im Folgenden jetzt ein paar Dinge bei ihm zu kaufen. Jesus sagt, ich rate euch, von mir reines, im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, dann werdet ihr wirklich reich. Natürlich können wir uns den Glauben an Gott nicht kaufen. Daher empfiehlt sich an dieser Stelle Jesaja 55 im Ohr zu haben, wo Gott sagt, kauft bei mir Wasser und Getreide ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum wollt ihr mit Geld bezahlen, das euch nicht nährt? Hört auf mich, dann habt ihr es gut. Was es bei Jesus zu kaufen gibt, ist in Wahrheit immer umsonst. Er schenkt es uns. Das Einzige, was er dafür von uns erwartet, ist, dass wir es im Vertrauen auf ihn annehmen. Wir müssen also mit leeren Händen zu ihm kommen und voller Vertrauen. Und das fällt so schwer. Das Gold Laodiceas hatte einen verlockenden Ruf. Wer es besaß, der hatte ausgesorgt. In der Nähe des Flusses wurde immer wieder Gold angeschwemmt und die Goldschmiede verstanden es, so ein ausgesprochenes reines Gold daraus zu schmieden. Jesus greift also bewusst auf, was in Laodicea die Hände kribbeln ließ. Er sagt, du denkst, dass du reich bist? Aber dieses Gold wird dich nicht glücklich machen. Hol dir deinen Selbstwert lieber bei mir. Lass dich beschenken. Deine Sehnsucht nach Anerkennung, deine Sehnsucht nach Sicherheit, alles, worum du dir so viel Mühe im Leben machst, kauf es doch bei Jesus. Alles, wonach du so begierig bist, hält Jesus für dich bereit. Und das sogar in einem ganz anderen Maß und in einer viel besseren Qualität. Kannst du das glauben? All das bei Jesus zu finden, was du zum Leben brauchst? Er stillt deine geistliche Armut, er macht deine Seele reich, er gibt dir Anerkennung, nach der du dich sehnst. Und stell dir nur mal vor, was für eine Gelassenheit und Ruhe da in dein Leben einkehren könnte. Wie viel Kraft hättest du übrig für die Dinge, zu denen dich Jesus immer und immer wieder aufruft und dich gebrauchen möchte? Oder könntest du dir vorstellen, was das für uns als Gemeinde ausmachen würde? Wie das unser Miteinander verändern würde, wenn all die Suche nach eigener Ehre, nach Einfluss, nach Rechthaberei plötzlich bei uns wegfallen würde? Jesus möchte, dass wir uns wieder auf unvergängliche Dinge konzentrieren. Wir können mit unserem Geld Schätze im Himmel sammeln. Und diese Schätze werden uns nicht mehr genommen. Sie sind rein und kostbar und ein Zeichen echten Glaubens. Und dann sagt Jesus, kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Die Färber von Laodicea hatten eine berühmte schwarze Wolle auf den Markt gebracht. Ihre Trimita, eine schwarze Tunika, wurde gerne getragen oder als Oberbekleidung in die ganze Welt exportiert. Indem Jesus hier mit den Farben der Kleider spielt, legt er den Finger in eine offene Wunde. Manche Herzen von Gemeindegliedern sind genauso dunkel geworden wie ihre schwarze Tunika. Sie wissen zwar, dass Jesus Schuld vergibt, aber sie haben seine Vergebung schon lange nicht mehr in Anspruch genommen. Sie glauben nämlich, dass sie das gar nicht nötig haben. Leider sind die Leute in Laodicea nicht die einzigen, die so handeln. Das steckt in jedem von uns drin, dass wir unsere Fehler und Schwächen lieber verstecken, als wirklich zu bekennen. Wir legen uns eine harte Schale zu, damit andere unser verletztes Inneres nicht sehen. Wir tragen tolle Outfits, damit andere unsere Traurigkeit nicht erkennen. Aber Jesus sieht so viel tiefer. Vor ihm können wir nichts verstecken. Er sieht, wie arm und nackt wir uns oft vorkommen, und er bietet uns seine Hilfe an. Jesus hat mit seinem Blut einen hohen Preis für unsere Schuld bezahlt. Aber statt nun bei uns abzukassieren, verschenkt er Gnade und Vergebung an jeden, der zu ihm kommt. Jesus bietet auch dir ein weißes Kleid an als Zeichen, dass dir alle Schuld vergeben wurde. Um es zu kaufen, reicht kein Geld der Welt, aber ein einfaches Schuldbekenntnis. Darum bekenn Jesus deine Schuld. Der vergibt wirklich alles. Und dann zieh die Vergebung wie ein Kleid an und lebe als einer, dem vergeben wurde. Du bist frei. Freigesprochenen zog man früher weiße Gewänder an, um ihre Unschuld zu zeigen. Und sie zogen dann fröhlich durch die Stadt, denn das Gefängnis lag endlich hinter ihnen. Und genauso fröhlich darfst du nachher aus diesem Gottesdienst gehen, denn Jesus spricht dich frei. Johannes sagt darüber: Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht, von aller Ungerechtigkeit. Des Weiteren sagt Jesus: Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. In der trockenen Westtürkei wurde viel Staub auf den Straßen aufgewirbelt und immer wieder führte das zu schlimmen Augenentzündungen. Doch die Mediziner von Laodicea hatten dagegen eine Augensalbe entwickelt. Tephra-Phrygia war in der ganzen damaligen Welt bekannt und die Ärzteakademie experimentierte weiter und wurde dafür sehr gelobt. Doch was hilft die beste Augenheilkunde, wenn der Blick für die wirklich wichtigen Dinge im Leben verloren gegangen ist? Wenn man immer wieder sagt, ich brauche gar nichts. Schon der kleine Prinz des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry stellte fest, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und so bittet Paulus: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Nur durch Jesus kannst du erkennen, wozu du berufen bist. Er will nicht, dass du dir selbst genug bist. Er möchte dich in dieser Welt gebrauchen. Jesus hat herrliche Dinge für dich vorbereitet, die du aber nur mit seiner Hilfe erleben wirst. Es sind Dinge, die dir Erfüllung, Freude und Frieden bringen. Aus dir heraus bist du blind dafür. Darum nimm bitte die Augensalbe von Jesus an, damit du erkennst, dass der Satz »Ich habe genug und brauche nichts« eine fatale Selbstlüge ist. Ohne Jesus wirst du das wahre Leben nicht finden. Nimm dir die Augensalbe von Jesus, damit du erkennst, dass du auch die Geschwister in der Gemeinde dringend brauchst. Jesus hat das so angelegt, dass niemand von uns das Ziel in seiner Herrlichkeit allein erreichen wird. Wenn du schon mal Augentropfen vom Arzt verschrieben bekommen hast, dann warst du sicher froh, jemanden an deiner Seite zu haben. Das ist nämlich ganz schön schwierig, diese Tropfen alleine zu nehmen. Immer wenn man auf die Flasche drückt, schließt sich das Auge automatisch. Viel besser ist es daher, einen Freund an der Seite zu haben, der die Flasche drückt. Da musst du nur noch die Augen aufhalten. So brauchen wir einander, um uns beim Sehen zu helfen. Wir brauchen einander, um uns im Glauben zu ermutigen. Wir brauchen einander, um uns zu zeigen, dass wir nicht verrückt sind. Und wir brauchen einander, um uns immer wieder gegenseitig auf dem wichtigen Weg zu halten. Darum ermahnt Jesus jeden von uns. Er bittet: Kauft von mir Salbe, damit ihr sehen könnt. Und wenn wir sie verschmähen, dann werden wir blind bleiben mit fatalen Folgen. Denn Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Hier stehen wir vor dem Herz dieses Textes. Wir rühren den Herzschlag der Liebe Gottes. Die Gemeinde in Laodicea hat Jesus vor die Tür gesetzt, aber er bleibt bei ihnen. Er klopft weiter an die Tür, er gibt nicht auf. Bei den Zuständen in Laodicea hätte er auch das Recht, sich mit einem wuchtigen Tritt Einlass zu verschaffen oder mal kräftig aufzuräumen, aber er klopft weiter nur liebevoll an, auch bei dir. Er steht an der Tür deines Herzens und klopft. Der englische Maler William Holman Hunt hat dazu ein Bild gemalt. Es hängt heute in der St. Paul's Cathedral in London. Es zeigt Jesus, wie er vor einer Tür steht, die völlig von Efeu überwuchert ist. Und Jesus steht vor der Tür und klopft. Das Merkwürdige ist, die Tür hat gar keine Klinke. Ein Kritiker soll das mal dem Künstler vorgeworfen haben, worauf Hunt antwortete: Ich habe die Türklinke nicht vergessen. Das war meine volle Absicht. An der Tür unseres Herzens gibt es nur eine Klinke und die ist auf der Innenseite. Es ist unsere Sache, die Tür zu öffnen und Jesus in unser Leben einzulassen. Jesus drängt sich nicht auf. Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Aber wenn du die Tür tatsächlich öffnest, dann verspricht er dir: Ich werde bei dir einkehren, ich werde mit dir essen. Dieses gemeinsame Essen ist ein Symbol der Freundschaft, die Jesus allen anbietet, die ihm die Tür zu ihrem Leben öffnen. Dabei ist es wichtig, dass Jesus dir den Tisch deckt. Du musst nichts zum Essen beisteuern, er lädt dich als Gastgeber ein. Er übernimmt damit die Kontrolle. Er ist ab sofort der Herr in deinem Haus. Denn was könnte es Besseres geben, als den Sohn Gottes zum Freund zu haben? Er wird all deinen Mangel und deine Sehnsucht stillen. Mit ihm wirst du nie mehr arm, nackt, blind oder lau sein. Er wird dich neu beleben und verändern. Ja, die Bibel spricht davon, dass sich der Geist Jesu zu einem liebevollen, friedvollen, geduldigen und treuen Menschen machen wird. Im Grunde versuchen wir unser ganzes Leben lang, die Scherben unseres Lebens wieder zusammenzukehren und irgendwie ein besserer Mensch zu werden. Aber wir schaffen das nicht alleine. Wir sind dazu gar nicht in der Lage. Doch Jesus kann all diese Scherben wieder zusammensetzen und uns heilen. Denn er allein weiß, wie wir als Ebenbild Gottes ursprünglich mal aussahen. Diese Veränderung geschieht nicht von jetzt auf gleich, aber sie geschieht. Darauf kannst du dich verlassen und am Ende wirst du glücklich neben Jesus auf seinem Thron sitzen, denn Jesus verspricht: Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Sendschreiben mit der härtesten Verurteilung endet mit der höchsten Belohnung. Obwohl Jesus nichts Gutes mehr über Laodicea sagen kann, gibt er seine Gemeinde nicht auf. Obwohl er draußen vor der Tür stehen muss, bietet er Laodicea den Platz neben ihm auf dem Thron an. Im Judentum wurde gelehrt, dass im Himmel niemand sitzt als Gott allein. Alle anderen müssen stehen. Auf diesem Hintergrund erhält diese Verheißung eine Steigerung, die alles uns Vorstellbare übersteigt. Wer siegt und bis zum Ende durchhält, wird mit Jesus ewig herrschen. Er wird nicht nur hier und da im kleinen und verborgenen mal Abendmahlsgemeinschaft mit ihm haben, er wird vor aller Welt als Mitregent eingesetzt. Wer Ohren hat, soll darum gut zuhören, was der Geist den Gemeinden sagt. Es lohnt sich, auf diese Last-Minute-Angebote des Herrn einzugehen. Noch ist die Chance, dein Leben zu ändern. Ein bisschen wohltemperierte, laue Frömmigkeit wird nicht ausreichen, um den Sieg zu errungen und im Himmel Platz zu nehmen. Noch kannst du erkennen, dass nur ein Ziel in deinem Leben deine ganze Kraft und Hingabe wert ist, nämlich Jesus, der mit seinem Geist in dir wohnen möchte. Es gibt keinen besseren Herrn und Freund als ihn. Amen.